Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Ich freue mich heute Morgen einen... Ah, das ist meine Tochter. Ich freue mich heute Morgen einen Freund willkommen zu heißen. Schön, Kuno, dass du hier bist, den weiten Weg aus der Schweiz in Siegen. Nicht ganz, yes. Du warst gestern in Bergneustadt, aber schön, dass du hier bist. Genau. Kuno wohnt in der Schweiz. Du hast in Thun Kirche gegründet.
Ja.
Korrekt. Und bist jetzt Leiter des G-Movements. Mhm. Und G-Movement ist eine Bewegung von mehreren Kirchen, Gemeinden und auch Gemeindegründungsprojekten
genau.
Im deutschsprachigen Raum.
Ja.
Und ihr seid in Zöllikofen. Zöllikofen.
Ja, Zöllikofen.
Zöllikofen. Genau, ja, ja. Unterwegs und gründet dort Gemeinde. Eine Sache, genau, ich habe vor 2 Jahren habe ich euch ja mal besucht. Und eine Sache, die ich an euch wirklich schätze, ist diese Gastfreundschaft. Und ihr seid wirklich Beziehungsmenschen. Also man merkt das, wenn man bei euch einmal an einem Tisch sitzt, dann spürt man einfach, man darf hier sein, man ist willkommen auch wirklich. Und das ist wirklich das sehr Warmes, was ich wahrnehme. Aber ich habe 2 Fragen an dich. Und zwar einmal, was liebst du an Kirche?
Ich liebe, dass Kirche eigentlich ein Konstrukt ist, das man sonst nirgends findet. Hier hat man die ganze Bandbreite von politischen Meinungen, das ist heute sehr aktuell. Hier hat man die ganze Bandbreite von Alterssegmenten, von Fußballbegeisterung, von Sportmuffeln bis sportlichen Leuten. Und trotzdem findet man zusammen, um ein Ziel zu erreichen, nämlich dem einfach Jesus näher zu kommen. Das gibt es sonst nirgends auf dieser Welt, eine solche bunt gemischte Gruppe. Und das fasziniert mich.
Ja, Amen. Das Zweite ist, du hast ein Buch über Jüngerschaft geschrieben. Warum ist Jüngerschaft dir so wichtig? In kurz, weil du wirst ja auch noch predigen und ich weiß, dass man... Warum ist Jüngerschaft so wichtig? Warum ist Jüngerschaft für dich so wichtig? Genau.
Persönlich habe ich gemerkt, ich durfte als Teenager zu Jesus kommen und man hat mich einfach eingetextet mit verschiedensten Materialien über Jesus. Aber eigentlich, was ich mir wirklich wünschte, war jemand zu sehen, der mich mitnimmt und sagt, ich zeige dir's, wie ich im Reich Gottes unterwegs bin. Und das ist eigentlich Jüngerschaft. Und weil ich das selbst nicht erlebt habe, dann später erst erlebte, und denn die Sehnsucht hatte, dass Menschen wirklich mündig werden und Menschen auch zur Seite haben, die sie begleiten. Darum ist für mich Jüngerschaft so extrem wichtig. Und es ist ein Auftrag von Jesus. Er hat am Schluss seines Lebens gesagt, mache zu Jünger. Das ist nicht irgendwo für die oberen, motivierten, übereifrigen Christen irgendwo separiert, sondern er hat gesagt, hey, das ist euer Auftrag.
Sehr schön. Sprudel über, ja, sehr schön. Ich möchte noch beten für dich und dann dürfen wir hören, was du bereit hast für uns. Genau, Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dafür, dass du Kuno berufen hast. Ich danke dir für sein Herz und was du ihm aufs Herz gelegt hast. Ich bete jetzt auch für die Worte, die du ihm aufs Herz gelegt hast. Sein Anliegen, seinen Auftrag, den du uns gegeben hast. Ich bete wirklich, dass du durch ihn sprichst und dass du uns durch ihn begegnen darfst, Jesus. Amen.
Amen. Danke vielmals. Ja, Gledit hat etwas verschwiegen. Er hat gesagt, er sei uns besuchen kommen. Die echte Geschichte ist die. Vor 2 Jahren sind wir umgezogen von Thun nach Zöllikofen, um dort eine Kirche auf der grünen Wiese nochmals zu starten. Und wir haben das Privileg auf einmal gehabt, ein altes Haus zu erwerben. Es war nie in unserem Plan. Und der uns die Bauführung gemacht hat, hat so die ganze Baugeschichte entworfen. Und dann hat er rechts, er hatte so eine große Spalte Eigenleistung. Und ich habe mich gar nicht groß um diese Spalte gekümmert. Mich hat eher die Zahl rechts unten interessiert. So, und weil ich nur auf dies fokussiert war, irgendwo, als die Zahl dann einigermaßen stimmte, haben wir angefangen und gesagt, okay, komm, wir machen diesen Bau. Und dann habe ich gemerkt, in dieser Eigenleistungsspaltung ist brutal viel reingeschrieben. Ich kriege das gar nicht auf die Kurve. Und ich durfte in dieser Zeit bei der Pfingstjugendkonferenz hier in Siegen sprechen und wir hatten ein Zoom-Meeting, wo Sebi Kunz dabei war. Und wahrscheinlich war ich in Baukleidern, irgendwo verschmutzten Kopf. Und am Schluss fragt er, hey, was machst du eigentlich? Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Das ist doch nicht so mein Outlook. Und dann sage ich, ja, ich muss da ein Haus umbauen. Und dann sagt er, hey, dürfen wir dich besuchen kommen mit 6 motivierten, befähigten Menschen, die alle Pastoren sind, um dir zu helfen. Hey, come on. Das war die Message vom Himmel. Und dann kamen sie, Gerrit, der Profi, mit 5 anderen, und die haben uns die Treppe abgeschliffen. 2 Treppen. Hey, so mancher Besuch kommt zu uns und sagt, wer hat euch denn diese Treppe so schön gemacht? Und dann sagen wir immer, das waren die 6 Buben aus Deutschland. Und Gerrit war einer davon. Und ich habe ihnen gesagt, ihr habt eine Green Card lebenslänglich. Und wenn immer ich irgendwo in euren Namen, und so ist es dazu gekommen, hat Gerrit hat gemerkt, dass ich da in einer Konferenz im Reden bin, gesagt, du bist in der Nähe. Und eigentlich wäre das Redelevel dieses Wochenendes erfüllt gewesen, aber ich wusste, hey, wenn einer dieser 6 ruft, ich gehe immer. Außer wenn sie umbauen, da gehe ich nicht. Okay, das ist die Geschichte dazu. Gut, darum bin ich voll motiviert bei euch, mit euch, und habe mich gefreut über die vielen, vielen Kinder, die ihr in der Kirche habt. So ein Geschenk des Himmels. Psalm 127 sagt, jedes Kind ist ein Geschenk des Himmels, die in unsere Mitte gekommen ist. Und darum möchte ich heute Morgen über die Jüngerschaft in der Familie sprechen. Vielleicht bist du da und denkst, oh no, wenn ich das gewusst hätte. Familienthematik. Weil Familienthematik löst bei uns, ob wir wollen oder nicht, Emotionen aus. Eigentlich werden wir alle vorgesehen gewesen für in einer intakten Familie aufzuwachsen. Aber vielleicht hast du ganz andere Geschichten in deinem Leben. Jeder hat auf irgendeine Art Familie erlebt. Familie ist der Ort, wo wir wahrscheinlich am meisten Glücksgefühle empfinden könnten, aber gleichzeitig auch der Ort, wo wir am meisten Verletzungen davontragen. Und vielleicht bist du auf dieser Seite und denkst, nein, bitte, Familie, hör mir auf. Schon der Name, schon der Gedanke schmerzt mich. Und weil das so ist, reden wir oft zu wenig über Familien. Ich möchte euch kurz mitnehmen, meine Frau Susanne ist da, mitnehmen in unsere Familie. Das Bild entstand vor einem Jahr. Unsere jüngste Tochter hat geheiratet an Silvester. Endlich mal ein Silvester, wo ich nicht bis 12 Uhr irgendwo mich durchkämpfen musste, sondern richtig, richtig im Saft war. Und das sind unsere 4 Kinder mit unseren 4 Schwiegerkindern und einem Freund unserer Familie da ganz links außen. Wir haben inzwischen 5 Enkelkinder und sind glücklich miteinander unterwegs. Letzten Herbst durften wir 2,5 Wochen als ganze Familienclan in Sardinien verbringen. Es war richtig Party, einfach schön. Und ich habe bewusst dieses Foto gewählt, weil dieses Foto löst in dir garantiert Emotionen aus. Es gibt verschiedene Formen von Emotionen, die das Foto auslösen kann. Vielleicht denkst du, ah, so möchte ich auch mal Familie haben. Vielleicht kommen dir Träume auf, vielleicht auch zerplatzte Träume. Du gedacht hast, so bin ich einmal mal gestartet, mit diesem Wunsch. Und dann ist vieles zerbrochen. Vielleicht denkst du, hey ja, der da vorne, der kann schon reden. Der hat wahrscheinlich 4 frisierte Engel zu Hause. Aber wenn du meine Kinder hättest, dann würdest du sofort die Thematik Familie großräumig umschiffen. Oder wenn du meine Frau hättest, würdest du auch nichts mehr sagen. Nun, wir haben immer irgendwelche Geschichten, die uns emotional reinkommen. Aber weißt du, das Thema Familie beschäftigt uns nicht nur wegen ein paar jungen Familien, sondern Familie ist etwas, das uns alle angeht. Aber weil das so viele Emotionen auslöst, und ich sage euch, ich habe oft über Familien gesprochen, Seminare gehalten, und ich habe kein Thema gehabt, wo ich so wirklich übelst an die Kasse gekommen bin, wie beim Thema Familien. Weil so viele Emotionen kommen hoch. Ich erlebe nach Predigten über Familien, ich habe extra von einem Freund ein schnelles Auto ausgemietet. Ich kann gleich raus und weg bin ich. Also von daher, ihr werdet mich nicht mehr einholen können, das kann ich euch sagen. Okay, aber Fakt ist, ich habe kaum so üble Anfeindungen erlebt wie in der Thematik Familie, weil das etwas auslöst in uns. Das ist etwas Tiefes in uns. Wir alle träumen von harmonischen, glücklichen Familien. Und wenn man dann die Thematik Familie auf den Punkt bringt, dann löst es ganz viel Verdammnis aus. Ah, ich hab's versaut. Wenn ich nur nochmals den Zeitrad zurückdrehen könnte. Wenn ich das gewusst hätte, als ich jünger war. Und all die Verdammnismomente. Und ich kenne diese Verdammnismomente sehr gut. Weißt du, du kniest dann nieder am Bett deines Kindes, das dich durch den Tag sowas von auf die Palme gebracht hat. Und dann ist es am Schlafen und du kniest nieder und denkst, was war eigentlich dein Problem? Ist alles gut? So ein süßes Kind. Ja, bis es dann wieder aufsteht. Aber das, du bist dort und denkst, und dann kommen die ganzen Verdammnisgeschichten. Du hast versagt, du bist ein schlechter Vater, du bist eine unfähige Mutter mit deinem Nervenkostüm, das ist eine Katastrophe, was du alles aus deinem Mund rauslässt, was dein Kind tragen muss, nur weil es dich als Vater und dich als Mutter gehabt hat und so weiter. Und wir haben oft verdammt, soll ich besser? Ist gut. Oft so Verdammnismomente in unserem Leben. Und dann kommt einer und redet über Jüngerschaft in der Familie. Und wir hören alles auf dem Appellohr und denken, hey, der meint wahrscheinlich auch. Er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und es kam ein Moment in meinem Leben, da habe ich gesagt, hey, such deinen Dümmeren, der über Familien spricht. Ich mach's nicht mehr. Ich wurde medial zerrissen von renommierten Zeitschriften in der Schweiz. Die haben übelste Lügen über mich erzählt. Geschichten, die überhaupt nicht stimmen. Nur weil ich irgendwo versuchte, nochmals biblisch zu sehen, diese Thematik Familie hervorzuholen. Und ich möchte heute Morgen, dass wir lernen zu hören, wie ein Jünger hört. Auch wenn es ein emotionales Thema ist. Auch wenn es viele Tränen mit sich gebracht hat, diese ganze Thematik Familie. Ich glaube, wir reden oft darüber, dass Kirchen nicht zu viel spricht über Sexualität und Finanzen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Das Thema, das man wirklich umschifft, ist Familie. Weil wenn man über Familien spricht, dann gehst du hinein in einen ganz heiklen Moment. Weil es ist nicht so nah in deinem Leben wie dein Kind. Oder wie du zu deinen Eltern. Es gibt eigentlich keine intimere Formen. Und darum versuchen wir das einfach so im Sinn von, hey, es ist ja alles gut, wir versuchen irgendwo zu überleben. Aber Freunde, das ist nicht der Punkt. Weil im letzten Vers des Alten Testamentes schreibt die Bibel, und ich glaube, es ist wie ein Schlüssel zum Neuen Testament. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Gott sagt am letzten Moment des Alten Testamentes, ich werde ein Wunder tun in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Ich werde eine Wiederherstellung von Familien ermöglichen. Herzen werden wieder zueinander zurückkehren. Und der Engel nimmt genau dieses Wort auf, als er Zacharias, dem Vater des Johannes, und Johannes war der Wegbereiter von Jesus, begegnet ist. In Lukas 1,17 sagt er, hey, ich werde dieses Wunder wieder tun. Ich werde Familien wieder zusammenführen. Ich werde Qualität in Familien wieder hineinlegen. Und ich werde parallel dazu Menschen gewinnen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, wir leben genau in dieser Zeit. Wir leben in einer Sehnsucht des Menschen und ich erlebe das in unserem Umfeld und ich höre das von Deutschland, dass immer mehr Menschen auf einmal Fragen über Jesus haben und zu Gott zurückkommen. Aber ich höre ganz wenig über das zweite Thema, das der Engel mit Zacharias gesprochen hat, nämlich es ist eine Vorbereitung, dass Familien wiederhergestellt wird. Darum ist es so entscheidend, dass Familien gesund werden, dass Herzen sich zueinander wenden, Großväter wieder Versöhnung erleben mit ihren Kindern und so weiter. Das ist eine Vorbereitung auf den Moment, wo Jesus wiederkommt. Und seht, als ich eingestiegen bin als junger Pastor, wusste ich, Kinder sind extrem wichtig und lasst uns mit Kindern einfach Jesus erleben. Und so haben wir als Ehepaar, haben wir ganz früh, eigentlich fast das erste Aktion, als wir die Kirche gegründet haben, haben wir gesagt, wir machen ein Kindercamp. Und ich habe die Kids genommen, so wie vorhin, das berührt mich, so die Kinder zu sehen, die Dynamik und mit ihnen Jesus zu erleben. Und wir gingen in ein Haus, in die Hügel rauf, nahe an einem Wald und haben einfach über Jesus mit ihnen gesprochen. Und dann kam die Kraft von Gott, es ist so easy, mit Kindern Jesus zu erleben, weil sie oft nicht diese ganzen Vernunftgeschichten haben, die uns oft im Wege stehen zu einer Beziehung mit Gott. Und sie erleben die Kraft Gottes. Sie haben angefangen, eine ganze Nacht, stell mal vor, Kinder, selbstständig, eine ganze Nacht durchgebetet. Ich wollte eigentlich Ruhe machen, es hat mich aufgeregt, dass da Lärm im Haus war und bin zum Zimmer gegangen, wollte gleich rein und hörte noch kurz und ich merkte, die sind ja am Beten. Und ich hörte dieses Gebet, Jesus, schenk, dass die Leiter nicht mehr länger Kaffee trinken, sondern mit uns kommen zum Beten. Okay. Und dann gingen wir am nächsten Tag, haben wir gesagt, komm, wir haben gelesen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Und dann kam die Idee auf, ja, aber die Kranken, die müssen auch heute geheilt werden. Also sind wir mit einem ganzen Bus nach Thun gefahren, ins Spital. Ich habe den Spitalpfarrer vorhin geschrieben und gesagt, nein, dürfen wir kommen und für die Kranken beten? Er hat mir nicht keine Antwort gegeben, habe ich gedacht, okay, keine Antwort ist auch eine Antwort, wir gehen. Und dann sind wir gegangen. Und als wir dort in diesen Gängen standen und die Kinder einfach reingingen in die Zimmer, merkte ich, oh, das ist heikel jetzt. Und jede Krankenschwester, die um die Ecke kam, war eine Bedrohung. Aber irgendwo haben wir es geschafft, sind die Kinder wieder zusammen und wieder im Bus und sie waren begeistert von Jesus, haben geschrien und gesagt, Jesus. Und es kam mir vor, wie damals, als Jesus im Tempel war, als diese Kinder geschrien haben und die Pharisäer, hat es so genervt, dass sie so blöd getan haben. Und wir gingen zurück in dieses Haus, haben Jesus gefeiert und am letzten Tag sind wir zurückgegangen zu den Eltern. Und ich mag mich noch erinnern, wie ich diesen kleinen Lukas, der in dieser Woche richtig, der ging ab, der hat sowas, der war eine Begeisterung im wahrsten Sinne vom Wort, Begeisterung mit Jesus erlebt. Und ich ging mit diesem Lukas zurück zu seinem Vater. Und dieser Lukas stand vor seinem Vater, hat seinen Vater angesehen und sagt, Daddy, ich habe eine ganze Nacht durchgebetet. Und ich habe in den Augen dieses Vaters den Schrecken gesehen. Er war mit Jesus unterwegs, der Vater. Ah, echt? Und ich sah, wie er mich ansieht und sah so, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Und dann hat der Junge weitergesprochen und gesagt, und wir haben für Kranke gebeten, sie sind geheilt worden. Oh, echt? Okay, also komm, lass uns nach Hause gehen. Und ich sah diesem Lukas nach und in mir hat ein Schrei angefangen. Der Schrei, was nützte diese Woche, wenn das nicht in der Familie gelebt wird. Ein paar Wochen später bin ich auf der Autobahn, musste Jugendmitarbeiter ermutigen, ihren Dienst an Kindern und Jugendlichen zu tun. Und ich fragte Jesus so, Jesus, was eigentlich, hast du eine spezielle Botschaft für diesen Moment, wo ich da mit diesen Jugendleitern zusammen bin? Ich habe schon was vorbereitet gehabt, nur dass das klar ist. Aber etwas Spezifisches. Und dann hörte ich folgenden Satz. Sag ihnen, diesen Jugend- und Kindermitarbeitern, dass sie die Eltern nicht länger entmündigen sollen. Ich checkte gar nichts. Aber dieser Satz stand so klar im Raum unseres kleinen Fiat Unos, wo ich da auf dieses Ziel hingefahren bin und ich dachte, was in aller Welt soll ich denen sagen? Ich bin dann zu diesen Jugend- und Kindermitarbeitern, kam aus der ganzen Nation, haben sich gefreut über einen motivierenden Abend mit Kuno. Und ich habe irgendwo ein paar Dinge gebracht und irgendeinmal wusste ich, jetzt muss ich diesen Satz reinpflanzen. Und ich habe gesagt, ich muss euch sagen, ihr sollt die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Und dann brach das Chaos aus. Die haben gesagt, was willst du uns sagen? Ich weiß auch nicht recht. Und ich bin nach Hause gefahren, kam mir blöd vor. Und auf dem Nachhauseweg, zum Glück war der ziemlich lang, ist mir auf einmal der Groschen runtergefallen. Ich sah wieder diesen Lukas. Ich sah, wie ich diesen Lukas aus seiner Familie genommen habe, ihn geistlich, ich sage nicht aufgepumpt, es wäre zu mickrig, es war einfach so geistlich Dimensionen gezeigt habe, die normal sind. Und dann kam dieser Lukas nach Hause. Zu Hause haben sie den gleichen Jesus angebetet wie in Schwarzeneck in dieser Hütte da beim Wald. Aber es war ganz anders. Es war völlig anders. Und was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich den Lukas aus der Familie an mich gebunden und habe die Familie auf der Strecke gelassen. Natürlich war dieser Vater dankbar, dass ich das gemacht habe. Weil man ist ja dankbar, also man ist ja schon so überfordert, dass so gut, dass der Kuno mit Susan sein Kids Camp macht. Nächstes Jahr senden wir sie gleich wieder und wir haben das Haus auch gleich wieder gemietet. Aber in dieser Rückfahrt wusste ich, es wird nie mehr ein Kids Camp geben. Ich habe das Haus abgesagt. Nicht, weil ich gegen Kids Camps bin, aber ich wusste, ich muss die Eltern mit auf den Weg nehmen. Weil siehst du, Jüngerschaft ist eine Kombination zwischen Lehre und Leben. Jesus hat seine 12 Jünger, Markus 3, 13 und 14, hat die 12 Jünger mitgenommen in sein Leben. Während dem Leben, wo sie da unterwegs waren, hat er ihnen Lehre geteilt. Und diese Kombination von Lehre und Leben, dem sagt die Bibel und Jesus speziell Jüngerschaft. Und am Schluss seines Lebens sagt er, machet alle Menschen zu Jüngern. Was hat er damit gemeint? Er hat gesagt, schafft Raum, damit Leben und Lehre zusammenkommt. Irgendeinmal auf der Strecke der Kirchengeschichte ist das dummerweise auseinandergedriftet. Und heute haben wir Kirchengefäße, wo wir lehren. Und wir haben ein Zuhause, wo wir leben. Und wir kämpfen darum, dass es ab und zu sich mal schneidet. Ich denke, Kleingruppen ist das beste Beispiel, wo das geschehen kann. Aber das allerbeste, organischste Gefäß wäre eigentlich deine Familie. Darum sagt Gott am Schluss, ich werde am Schluss der Tage das Herz der Väter wieder zurückbringen zu den Kindern und umgekehrt. Ich werde das wieder machen. Ich werde wieder Jüngerschaft in der Familie leben. Aber was passiert in der Familie? Leben und Lehre ist auch da geteilt. Da ist dann nur Leben und in der Kirche ist Lehre. Im Kids-Gottesdienst ist Lehre. Begeisternde Lehre. Im Kids-Camp ist begeisternde Lehre und dann kommst du zurück ins Leben. Und was produziert das? Ein dualistischer Lebensstil, wo du in zwei verschiedenen Welten unterwegs bist. Aber Jesus hat das zusammengebracht. Ich könnte ganz viele Beispiele nennen aus den Biografien von Jesus, die man auch Evangelien nennt, wo Jesus so exzellent das zusammengebracht hat. Er hat nicht Sonntagmorgen 10 Uhr, bei euch 10:30, ist mir jetzt auch bewusst, die Leute zusammengerufen und gesagt, hey, meine 12 Jünger, ich teache euch jeden Sonntag, und dann werdet ihr rausgehen und das umsetzen. Nein, der hat gesagt, das geht nicht. Ich muss euch mit mir nehmen. Ich muss euch zeigen, wie es geht. Wie lernen unsere Kinder Zähne putzen? Indem sie die Eltern sehen, dass sie es tun. Und das weckt in ihnen eine Sehnsucht, es selbst zu tun. Manchmal möchten sie es fast zu früh tun. Aber auf jeden Fall weckt es eine Sehnsucht. Und was ist das? Unsere Aufgabe als Eltern, ihnen aufzuklären über Karies und was auch immer, über Zahnfleischentzündungen und dass es wichtig ist. Und weil diese Lehre und das Leben zusammenkommt, lernen die Kinder Zähne putzen. Völlig logisch. Wir bringen das zusammen. Wir lernen die Kinder zu beten. Wenn sie die Eltern sehen, Und wenn sie es hören und wenn sie es erleben im Auto oder wo sie auch immer sind, und dann kriegen sie eine Lehre, am besten eben von den Eltern, und wenn das zusammenkommt, wird es völlig normal, wie das Zähneputzen. Aber das haben wir gemacht. Wir haben es getrennt. Warum haben wir es getrennt? Weißt du, das Verrückte ist, im Reich Gottes kriegen wir Verantwortung durch Berufung. Also mit anderen Worten, Gott beruft uns und dann kriegen wir die Verantwortung. In unserer Gesellschaft ist es genau umgekehrt. Wir müssen etwas erlernen. Ich mache irgendein ein Studium und am Schluss heißt es, ich sei Lehrer. Und dann habe ich ein Bachelor, Masterabschluss oder was auch immer jetzt. Und jetzt bin ich fähig, es zu tun. Aber Reich Gottes ist genau umgekehrt. Reich Gottes beruft Gideon, die kleinste Nummer im ganzen Land, und sagt, weil ich dich berufe, kannst du es tun. Und wir haben gelernt, nein, nein, so geht's nicht. Ich muss es zuerst lernen und dann kann ich es tun. Versteht ihr diesen Clinch? Und weil wir diesen Clinch haben, erleben wir ganz viel Überforderung. Und Überforderung geschieht ja immer wieder in unserem Leben, weil wir einfach merken, speziell mit Kindern, also Kinder sind einfach so in unser Leben hineingekommen. Ich meine, Psalm 127 habe ich schon vorher zitiert, sind ein Geschenk des Himmels in unserem Leben. Und weil wir denken, aber ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich habe keinen Kurs gemacht. Aber und wir sind eigentlich permanent überfordert. Ganz ehrlich, wir sind überfordert mit Kindern. Weil Kinder haben so immer jeden Tag irgendwas Neues. Ich bin überfordert mit unseren Enkelkindern. Ich bin überfordert mit auch unseren Erwachsenenkindern. Wir haben das noch nie durchgespielt. Wir haben nicht eine zweite Chance. Es ist immer gleich real. Real life. Einfach so. Du wirst hineingeworfen in eine Verantwortung und denkst, oh shit, wie mache ich das? Und du kriegst die Krise und du denkst, ich weiß nicht wie. Und was machen wir, wenn wir überfordert sind? Wir überlegen, wie können wir Dinge, die uns überfordern, gleich mal outsourcen. Outsourcing heißt, ich muss irgendwo Thematiken irgendwo anderen übergeben, dann habe ich das Problem schon mal gelöst. Und genau das geschieht beim geistlichen Leben. Wir fangen an, Dinge outzusourcen. Also, ich meine, es ist schon schwierig genug, den Kindern das Essen beizubringen oder dass sie alles essen. Das Drama jeweils. Und dann gibt es Themen wie hören wir die Stimme Gottes, wie können wir Bibel lesen, wie können wir beten, wie können wir Menschen von Jesus erzählen, wie können wir ein prophetisches Wort empfangen, wie können wir... Das überfordert. Weil alles andere auch schon überfordert. Aber Gott sagt, ich habe dir Kinder gegeben und ich führe dich hinein. Nicht, weil du es kannst, sondern weil ich dich berufen habe. Und das ist ein Clinch des Glaubens. Wir stehen in diesem Spannungsfeld. Also versuchen wir, dieses Spannungsfeld zu lösen, indem wir Dinge outsourcen. Was machen wir? Wir sourcen die Dinge out, indem wir sagen, hey, komm, Die Kirche übernimmt doch bestens die Verantwortung, meinen Kindern all die geistliche Disziplin beizubringen. All diese Beziehungsgeschichte zu Jesus, da bin ich etwas unterbelichtet. Aber da gibt's ja ganz gut ausgebildete Leute, die wir sogar bezahlen mit unserem Zehnten. Also ist doch das perfekt. Wir sourcen das out. Und ich sehe in so vielen Kirchen, wo die geistliche Verantwortung von den Eltern an die Kirche delegiert wurde. An Kindermitarbeitern, Kindergottesdienst, an Kinder, was auch immer. Und das machen wir als Kirche. Wir übernehmen das und entmündigen die Eltern. Ich habe das getan. Ich mag mich noch erinnern, als eine Mutter von drei Jungs zu mir kam und sagte, hey Kuno, ich bin dir so dankbar, wir haben so ein Kids Gottesdienst jeweils gemacht. Happy Meal haben wir dem gesagt. Das war eine Dramatik. Ich liebte das. Ich liebe Kindergeschichten zu erzählen. Ach, ich liebe es, meine Enkel um mich zu scharen und ihnen Geschichten zu erzählen. Ich habe während Corona 50 Geschichten aufgenommen, auf YouTube gestellt. Das ist alles Schweizerdeutsch, versteht ihr nicht. Aber okay, aber Fact ist, und immer für Familien, ich liebe das. Esra, Nehemia, Esra, alles durcherzählt. Ach, ich liebe das. Aber weißt du, nur weil ich es liebe, ist auch eine Gefahr drin, dass ich damit Leute entmündige. Weil da kam die Mutter von drei Jungs und sagte, hey Kuno, möchten dir mal von ganzem Herzen danken, das ist so begeisternd. Unsere Kids sind so happy, wenn sie zu euch kommen dürfen. Es gibt ein kleines Problem. Mein Mann hat aufgehört, jetzt ihnen auch biblische Geschichten zu erzählen. Weißt du, wenn mein Mann das die Bibel nicht vornimmt, sagen die Jungs, er ist so langweilig. Viel langweiliger als bei Kuno. Und darum sagte die Frau uns, ich möchte euch von Herzen danken. Aber für mich war es wie eine Ohrfeige. Was mache ich da? Ich entmündige die Eltern. Natürlich, der Papa war eigentlich ganz froh, dass er das nicht mehr machen muss. Und nehme das zu mir. Und damit wird eigentlich der Ort, wo Jüngerschaft am besten organisch gelebt wird, gekillt. Wir killen das wichtigste Gefäß in der Kirche. Und damit killen wir die Multiplikation. Wir schaffen es dazu, dass Kinder dualistische Systeme entwickeln. Dann ist es dann kein Wunder, dass sie in der Schule sich ganz anders benehmen als zu Hause, weil sie haben ja gelernt, in der Kirche muss man so sich benehmen, im Kindergottesdienst so, zu Hause ist es etwa so und in der Freizeit so und beim Fußballclub so. Und dann sind wir dann geschockt, dass unsere Kinder so böse Worte aussprechen, die sie nie sonst aussprechen. Ja, weißt du warum? Weil sie zu Hause nicht das Gleiche erleben wie in der Kirche. Ist dualistisch. Wir fangen an, in verschiedenen Welten zu leben. Und das Dritte ist, ich glaube, unser Land oder unsere Länder, Schweiz, Deutschland und weiter, sucht eigentlich nach Vätern. Vätern und Mütter, geistliche Väter und geistliche Mütter, die werden nicht auf der Bühne geboren, die werden nicht im Pastoraldienst geboren, sondern die werden zu Hause geboren. Wenn du das durchleidest, dass du überfordert bist und trotzdem nicht die Reißleine ziehst, wenn du das durchstehst, dass du eigentlich Fluchttendenzen hättest und sagst, hey, sorry, das ist mir alles zu viel. Ich flüchte mich mal in mein Hobby und trotzdem nicht gehst. Dort werden Väter geboren. Dort werden Mütter geboren. Und ich glaube, dass Gott ja ganz am Anfang der Bibel hat er gesagt, lasst uns Menschen machen. Damit meint er die Mehrzahl, lasst uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist die Urfamilie. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und was hat Gott geschaffen? Eine Familie. Was hat Gott geschaffen nach der Sintflut? Eine Familie. Wer hat Gott erwählt, dass er ein Volk Israel gründen wollte? Eine Familie. Wohin hat Jesus seinen Sohn gesandt? In eine Familie. Verstehst du, Familien ist für Gott der Ursprung. Aus dem raus entwickelt sich alles. Es gibt die dramatische Geschichte von König Hiskia. Ein Mann, der wirklich ganz, ganz viel Gutes bewirkt hat. Ganz viel Gutes bewirkt. Es heißt, es war einer der mächtigsten, wichtigsten Könige im Alten Testament. Das ist die Zeit, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und er hat den Tempeldienst wieder eingeführt, das Passafest wieder eingeführt, die Priester, die Leviten wieder in Stellung gebracht, hat große Kriege gewonnen. Aber am Schluss seines Lebens offenbart er etwas über sein Familiendenken. Und zwar gab es die Situation im 2. Könige 20, wo ein Prophet zu ihm gekommen ist und gesagt hat, du hast einen großen Fehler gemacht. Du hast einem fremden Volk all deine Schätze gezeigt. Dieses fremde Volk will kommen und dein Land zerstören. Und was sagt Hiskia? Okay, sagt Hiskia, dann ist es so, aber bitte nicht, solange ich lebe. Wenn ich dann mal weg bin, nach mir die Sintflut. Das offenbart eine Dramatik im Kopf dieses Mannes. Der hat einen gigantischen Dienst gehabt, aber er hat keine Perspektive gehabt für die nächste Generation. Keine Perspektive gehabt für seine Kinder. Ich glaube, Gott wäre gnädig gewesen, wenn Hiskia hingestanden hätte, wie Mose, und sagen, nein, bitte nicht. Bitte vergib mir. und lass deine Gnade walten über unser Land. Aber Hiskia macht es anders, sagte, okay, dann ist so, aber bitte, eine Einwendung habe ich, solange ich lebe nicht. Und dann, wenn ich abgedreht bin, ist mir gleich. Was geschah nach dem Tod von Hiskia, diesem gewaltigen Mann Gottes? Kam sein Sohn Manasse ans Ruder. Mit 12 Jahren. Und was hat er gemacht? Er hat alles, was sein Vater installiert hat, hat er weggeräumt. Hat alles kaputt gemacht. Es war eine Katastrophe. Er war völlig daneben, dieser Manasse. Hat ganz viele schräge Sachen gemacht. Hat Götzendienst eingeführt und so weiter. Und ich denke mir, oh oh. Hiskia, du warst so ein wichtiger Mann. Aber der Ort deiner echten Multiplikation hast du nicht gelebt. Deine Familie, wenn dein 12-jähriger Sohn alles zerstört, was du aufgebaut hast, und wenn dein Denken ist, solange dass du lebst, ist alles safe und nach dir spielt es dir keine Rolle, dann hast du etwas nicht verstanden und nicht gelebt. Nämlich das, dass Gott sein Reich immer in Familien startet. Adam und Eva, Noah und seine Frau und so weiter. Das war der Ort, wo Gott sich entwickelt. Und meine Frage ist darum, ich glaube zutiefst, unsere erste Kirche ist unsere Familie. Weißt du, ich bin an verschiedensten Orten auf dieser Welt gewesen, an verschiedensten Kirchen, die geblüht haben, wo Erweckung war, ganze Leute, viele Leute dahin gekommen sind. Und da waren Gottesdienste prägend, voll Gegenwart von Gott, erfahrbar. Menschen wurden geheilt. Aber weißt du, was mich dann wirklich interessiert hat? War nicht die Qualität um 10:30 am Sonntagmorgen, sondern wie lebt die XY-Familie am Dienstag um 7:30 am Abend beim Nachtessen? Was ist Jesus dort? Was für eine Rolle hat Jesus dort? Das ist das Entscheidende. Wir können so vieles aufblasen, so viele Dinge entwickeln, aber am Schluss zählt, was Jesus in der Familie für einen Wert hat. Weißt du, ich habe von 20.000, 30.000 Menschen gesprochen. Das war alles kein Problem. Natürlich gab es gewisse Vorbereitungen, die machen musst. Aber es war nicht so herausfordernd, wie ein Morgen mit deiner Familie mit ihnen Bibel zu lesen. Weil all die 20, 30.000, wie viele es auch immer waren, die waren christlich sozialisiert. Die wussten, wenn Kuno da vorne spricht, müssen wir schweigen. Meine Familie hat das nicht gecheckt zum Teil. Meine Familie war so ehrlich zu mir. Wenn ich die Gitarre nach vorne nahm, sagen sie, welches Song singst du jetzt? Das haben sie mich noch nie gefragt in der Kirche. Die haben schön brav mitgesungen, auch wenn sie gedacht haben, hey, sorry, kann der auch mal was anderes? Aber auf jeden Fall, also unsere Kinder fragten das, no, nicht schon wieder diesen Song. Das ist mir alles nie passiert. Auf öffentlichen Bühnen, alles kein Problem. Die Leute haben meistens genickt, ein paar sind eingeschlafen, okay, aber da haben wir es irgendwo durch. Ein paar haben sich wütend danach gezeigt, okay, da musst du auch durch. Aber die meisten waren freundlich. Aber in der Familie, das Abendmahl zu feiern. Hey, das ist manchmal Chaos. In der Familie gemeinsam zu beten. Die sind nach 10 Sekunden fertig. Dort habe ich erst mal Luft geholt und die sind schon durch. Mit Familie Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir sind als ganze Familie auf die Straße gegangen, haben Menschen für Jesus gewinnen. Da hatte eines keinen Bock. Das nächste musste auf die Toilette. Das dritte, nein, du denkst, du drehst durch. Und was machst du dann? Outsourcing, Outsourcing, Outsourcing. Und du killst den Ort von echter Jüngerschaft. Und darum glaube ich, Fiebermessen in einer Kirche tut man dort, was am meisten stinkt und am meisten schwitzt. Das ist auch in der medizinischen Fiebermessergeschichte. Natürlich, man hat inzwischen Ohrengeschichten, aber okay. Aber dort, was am meisten stinkt oder dort, was am meisten schwitzt, das ist die Familie. Wie viel Jesus ist da drin noch? Wie viel Jesus erleben die Kinder in deinem Leben? Wie viel Jesus? Wie viel Begeisterung? Ich habe Leute erlebt, 15-Jährige vor dem Schulabschluss, habe gefragt, wie lebt ihr zu Hause? Wie betet ihr als Familie? Dann sagte mir einer, das war in meiner ersten Arbeitsstelle, die ich hatte, sagte mir einer, wir beten nie zu Hause. Ich sagte, what? Aber deinen Vater höre ich jeden Sonntagmorgen beten in der Kirche. Ja, dort höre ich ihn auch. Aber zu Hause, never. Freunde, wenn das so ist, dann haben wir ein gigantisches Problem. Und wir müssen uns dieser Überforderung stellen. Und ich glaube, wir haben Fieber. Ich glaube, wir haben Fieber. Egal, wie schön die Songs sind und wie toll die Kirche ist, das Fieber zeigt sich, wie qualitativ wir in der Familie mit Jesus leben. Und darum sagt Paulus, Leute, die in der Kirche Verantwortung nehmen, sind Menschen, die zu Hause gelernt haben, zu dienen. Die ihrem Haus vorstehen können. Die ihren Jesus nicht am Sonntagmorgen zur Schau tragen, sondern zu Hause. Und wisst ihr, nach diesem Moment, nach dieser Autofahrt, wo ich merkte, was Jesus eigentlich mir sagen wollte mit dem Satz, entmündige die Eltern nicht mehr länger, fragte ich Jesus, aber was dann? Ich sagte dieses Camp ab und berief ein Vater-Kind-Wochenende. Ich sage, Freunde, wir gehen an den gleichen Ort, weil, und das ist jetzt vielleicht, also es ist nicht degradierend für Frauen, aber man hat Statistik herausgefunden, wissenschaftlich, dass für die geistliche Entwicklung der Vater den größeren Einfluss hat als die Frau. Warum es auch immer so ist, Kinder orientieren sich in geistlichen Fragen stärker am Mann als an der Frau, am Vater als der Mutter. Und wie ich höre so viel, auch von Familien, wo die Frauen sagen, ja, wenn mein Mann endlich mal in die Gänge kommen würde. Und ich merkte, ich muss mal die Frauen zu Hause lassen. Nicht wegen den Frauen, sondern für die Männer. Da sind wir mit den Männern in ein Wochenende. Ich wusste nicht, was wir da tun, aber ich habe einfach versucht, gehorsam zu sein, den Impulsen, die Gott gibt. Dann sind wir in diesem Wochenende gewesen. Und ich sagte den Jungs am ersten Morgen, hey Freunde, jetzt machen wir 20 Minuten stille Zeit mit unseren Kindern. Es ist ein Holzhaus, ich habe einfach eine Bitte. Lasst die Kinder nicht vor 20 Minuten aus eurem Zimmer raus, weil wenn eines rausgeht, dann knarrt die Geschichte und alle wollen raus. 20 Minuten oder Viertelstunde, ich weiß nicht mehr. Und das ist der Text, den wir lesen und ich wünsche euch eine mega gute Zeit und dann gehen wir wieder raus und hauen die Sau raus oder was auch immer und werden eine tolle Zeit haben, nicht ganz nach den Hygienevorschriften, die sonst gelten, einfach so, einfach fein. Und dann wurde es still im Raum. Und ich dachte, habe ich was eben verpasst? Und dann sagte einer, Kuno, spinnst du? Ich habe überlegt, das ist gut möglich, aber in diesem Kontext checke ich es jetzt nicht gerade. Und dann sagte er mir, und das war der Mutigste, hey, ich bringe manchmal 10 Minuten stille Zeit auf die Gerade. Ich kämpfe damit, überhaupt stille Zeit zu machen. Und du schickst mich 20 Minuten mit meinen 2 Kids. Hey, sorry, no way. Und dann schaute ich im Raum rum und ich sah ganz viele nickende Männer. Und ich habe gedacht, okay, welcome in der Realität. Und dann haben wir ein Commitment gemacht, gesagt, Freunde, das ist nicht der Normalzustand, den wir einfach so mit einem Lächeln beiseite schieben. Das ist nicht gut. Wir schaden unseren Kindern. Wir träumen, dass unsere Kinder leidenschaftlich Jesus erleben. Freunde, lasst uns einen gemeinsamen, ehrlichen, authentischen Weg gehen. Lasst uns den Weg gehen, dahin, dass wir unseren Kindern Jesus lieb machen können. Und lasst uns ehrlich sein gegenüber allen Überforderungen, nicht mehr fliehen, nicht mehr outsourcen, sondern gemeinsam diesen Weg gehen. Und lasst es uns nicht delegieren an unsere Frauen. Und weißt du was? Eines Tages kam die gleiche Frau von den drei Jungs zu mir und sagte, Kuno, es ist was Wunderbares geschehen. Mein Mann hat angefangen, meinen Kindern wieder die Bibel zu erzählen. Und in den Familien wurde Jesus erlebt. Und wir hatten ganz, ganz, ganz viele Familien. Und wir haben Jahrgänge, wo 15 bis 20 Kinder pro Jahrgang zur Schule rauskommen. Und wir haben erlebt, dass über Jahre kein Kind vom Glauben weggebrochen ist. Und ich glaube nicht, dass die Qualität der Kirche entscheidend war, sondern weil Jesus zu Hause ehrlich gelebt wurde. Und das ist unsere Verantwortung. Und jetzt die Frage, was hat Gott zu dir gesprochen? Wie setzt du es um? Ich gehe mal davon aus, du bist überfordert, ich auch. Aber weißt du was? Der Zustand der Überforderung ist im Reich Gottes ein gewisser Normalzustand. Ich bin auch überfordert, meine Feinde zu lieben. Ich bin auch überfordert, meine Feinde zu segnen. Ich bin mit ganz vielem überfordert. Aber es ist nicht der Grund, warum wir nicht Gott vertrauen, dass er mit uns was tut. Vielleicht bist du da als Großvater. Vielleicht bist du da mit deinem schreienden Herz und denkst, ich hätte auch mal gerne Familie gehabt und jetzt noch diese Predigt. Leute, ich glaube, jede Familie braucht Unterstützung. Wir haben Leute gehabt, die haben uns unterstützt, in unserem Auftrag, unsere vier Kinder zu geistlichen, mündigen Kindern heranzuführen. Das war unser Traum. Wir möchten sehen, wie unsere vier Kinder aus dem Haus gehen, im Wissen, wer sie sind. Geliebt von Jesus. Bepowert mit dem Geist Gottes. Befähigt, Jesus Menschen zugänglich zu machen. Die kraftvoll im Auftrag von Jesus unterwegs sind. Diesen Auftrag hat uns überfordert. Wir brauchten Tanten, Onkel, Leute in der Kirche. Wir brauchten Teenage-Mitarbeiter, die es unterstützt haben. Wir brauchten Menschen, die uns zur Seite standen. Du brauchst Menschen, jeder hier drin. Wir sind Family. Wir sagen so oft, Gemeinde ist Family. Family ist dort, wo du den Bauch nicht mehr einziehen musst. Family ist dort, wo du die Füße auf den Tisch schlagen musst, auch wenn die Socken schon lange durch sind. Family ist dort, wo du nicht mehr irgendwo was spielen musst. Family ist dort, wo man sagen kann, hey, ich brauche Leute. Ich brauche dich. Kannst du uns helfen, Jüngerschaft in Familie zu leben? Wir haben als Familien, sind wir zusammengestanden als Eltern, haben manchmal geweint gemeinsam, haben gefeiert gemeinsam, haben getrauert oder beklatscht oder was auch immer. Aber wir haben voneinander gelernt. Wir sind eine Learning Community, eine Family, die alle mit Überforderung und Entmutigung zu kämpfen hat, aber alle einen Traum haben. Wir möchten sehen, dass unsere Kinder auf dem Dach unseres Lebens weiterbauen und eine Multiplikation geschieht. Wir möchten dieses wundere Leben, das Herzen der Väter sich zurückwenden. Es hatte mit meinem Leben auch noch was zu tun. Ich musste zurückgehen zu meinem leiblichen Vater und sagen, Daddy, ich habe mich verabschiedet von dir. Es tut mir leid. Ich komme zurück. Wir müssen zusammengehen. Lass uns einen Moment still sein und mit diesen Fragen das zu reflektieren. Geist, ich bin so dankbar, dass du zu uns sprichst. Du sprichst nicht mit Verdammnis. Auch wenn der Feind uns verdammen möchte, Es ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, sagst du. Sondern du sprichst mit Hoffnung, Perspektive. Du sprichst auch manchmal, indem wir Schmerz loslassen, Enttäuschung dir abgeben und gleichzeitig neue Träume des Himmels empfangen können. Ich bete für diese Kirche, ich bete für all diese Familien, aber ich bete für jede einzelne Person, weil jede Person ist irgendwo Teil einer Familie. Ich bete, dass du uns lernst, wie man Jüngerschaft in der Familie lebt. Schenk uns Gnade, dass wir die Schritte tun, von Buße, Vergebung, von Umkehr, von Wenden unseres Herz, von Überwinden, von Überforderung, von Zurückholen, von Verantwortung, die wir abgegeben haben. Und ich bete, dass du Heilung gibst heute Morgen. Ich glaube auch, dass ganz viele Herzen da sind, die schmerzvoll gefüllt sind mit Familienerlebnissen. Danke, dass du diesen Morgen nutzen willst, um Heilung zu geben in unsere Herzen. Ich lade all diejenigen, die einfach merken, hey, da kommen Emotionen hoch. Oben auf der Empore hinten sind Leute, die gerne für dich da sind, um für dich zu beten. Nimm unbedingt Gebet in Anspruch. Dort, wo Unversöhnlichkeit da ist, lass los, vergib, damit Jesus dir vergeben kann. Ich bete gleichzeitig für diese Kirche, dass du dieser Kirche eine Vision hervorbringst. Von Jüngerschaft in Familie. Dass dieses einfache, aber manchmal trotzdem so komplizierte Leben mit dir in der Familie gelebt werden kann. Ich bete, dass Kinder Väter erleben, die ihre Knie beugen, die Jesus bekennen gegenüber ihren Nachbarn, die Erlebnisse machen mit Jesus und gleichzeitig auch die schmerzvollen Geschichten an den Familientisch tragen. Ich bete für Familien, die sich gegenseitig einhaken und wirklich miteinander unterwegs sind. Zusammen kämpfen. Ich bete für Ehepaare, wo Vorwürfe sind. Du bist zu wenig geistlich, du machst das, dass die Vorwürfe aufhören und miteinander ein Weg gesucht und gegangen werden. Ich bete um Einheit in den Ehen. Und ich glaube, dass jemand da ist, der hat starke Verspannungen in der rechten Schulter und du bist manchmal sogar nachts erwacht, weil es sich so geschmerzt hat. Und ich glaube, dass heute Morgen Jesus einfach sagen möchte, ich habe das gesehen und ich bin gekommen, um auch Heilung zu bringen. Aber ich glaube, dass es nicht nur eine Verspannung ist von deinem Körper, sondern dass Jesus dich in deinem Leben entspannen möchte. Ich danke Jesus, dass du einfach Wunder tust. Wunder an unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist. Wiederherstellung schaffst. Und wenn du da bist und sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht persönlich, dann darf ich heute Morgen dir sagen, Jesus hat gesagt, wer mich annimmt, der darf ein Kind Gottes werden, der darf zu dieser wunderbaren Familie Gottes dazugefügt werden. Und ich glaube, ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen diesen Raum nicht verlässt, bevor du jemandem sagst, hilfst du mir, dass ich Jesus in mein Leben aufnehmen kann, um ein Kind Gottes zu werden, um nach Hause zu kommen, in die himmlische Familie. Danke, Jesus. Und wir segnen alle Familien mit Frieden, mit diesem Shalom, den Jesus über seine Jünger ausgesprochen hat. In all dem Tohuwabohu, in all den Anforderungen und Überforderungen, ich bete, Jesus, du hineinkommst mit Shalom. Und nicht nur heute, sondern von jetzt an, eine neue Dimension von Shalom, Zugang von Kindern zu ihren Eltern wieder geschaffen werden. Liebe wieder ausgegossen wird für Kinder und gegenseitig. Vergebung stattfinden kann. Danke, Jesus.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.